Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es in unserer Sendung um Literatur. Es geht um ein Buch, das relativ dick ist, sehr dünne Seiten hat und in dem sehr viel geschrieben steht. Es ist ein Buch, das schon sehr alt ist, aber ich denke, es ist für uns Christen überaus aktuell. Es handelt sich ganz konkret um die Bibel. Einen Fachmann haben wir heute eingeladen. Das ist Herr Pastor Henze aus Hasum Atlum. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, Herr Martin. Freue mich, wieder mit dabei zu sein.
Das Thema heißt ja die Bibel. Ich habe es vorweggenommen, es ist ein Buch, aber da steckt da noch viel mehr dahinter. Was ist das ganz genau für ein Buch?
Ja, vielleicht darf ich erst noch eine kleine Einschränkung machen, wenn Sie mich als Fachmann apostrophieren. Ich bin ein ganz normaler Feld-, Wald- und Wiesenpfarrer auf dem Lande. Aber ich meine, dass wir als Christen eigentlich alle so ein bisschen Fachleute sein sollten, was die Bibel betrifft. Denn die Bibel ist ja nun mal das Buch, aus dem wir unseren Glauben schöpfen und das enorm wichtig ist für unsere religiöse Einstellung und für alles, für unser Leben mit Gott. Aber ich merke natürlich auch immer, dass davon viel geredet wird. Viele sagen, ja, die Bibel, die muss man hochschätzen, ganz enorm wichtiges Buch und so weiter, so wie sie es eben ja auch schon getan haben. Bloß dann frage ich mich, wer liest sie denn eigentlich? Wird da auch mal reingeguckt? Geschweige denn, wer kennt sich denn darin aus? Was haben Sie denn da für einen Eindruck in Ihrem Bekanntenkreis?
Ja, also die Bibel wird zwar genannt als das Buch der Bücher und ich kenne keinen Freund, der regelmäßig in der Bibel liest. Sollte man das tun?
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht müssten wir uns mit unseren Zuhörern mal über dieses Thema auseinandersetzen. Also, die Bibel kann man nämlich nicht einfach so runterlesen, wie man einen Kriminalroman liest. Das ist nämlich nicht nur ein Buch, sondern das sind im Alten Testament schon 52 Bücher zusammengesammelt und im Neuen Testament sind es 27 Bücher. Also eine ganze Ansammlung, man könnte fast sagen, eine ganze Bibliothek in einen Band gebunden ist die Bibel. Und wenn man da mal anguckt, was das für Bücher sind, dann sind die dermaßen unterschiedlich. Da gibt es also alles Mögliche. Ist kaum zu glauben, wenn man erst mal anfängt zu blättern, was man da alles entdeckt.
Warum sind denn die Bücher zusammengebunden in ein großes Buch? Haben die denn alle was miteinander zu tun?
Ich denke schon, dass sie alle was miteinander zu tun haben. Denn sie haben ein gemeinsames Thema. Und das ist gerade das Spannende an der ganzen Geschichte. Aber ehe ich darauf komme, ist das Thema ist Gott. Wie begegnen wir Gott und wie offenbart er sich? Wie erkennen wir ihn? Da muss man aber erstmal weit zurückblicken. Denn die Bücher des Alten Testamentes sind ja über viele Jahrhunderte hinweg nach und nach entstanden. Auch bestimmt zwischendurch wieder mal verändert worden und so weiter im Land und Volk Israel. Und spiegeln also auch die Geschichte und die Entwicklung dieses Volkes wieder. Da wird natürlich mancher fragen, ja, wieso interessiert uns denn ausgerechnet das, was bei den alten Israeliten, bei den alten Juden passiert ist? Es gibt doch so viele andere Völker, die mindestens genauso interessant sind. Die Römer, die Griechen, die Babylonier, die Ägypter, wer auch immer. Natürlich stimmt das. Und viele von ihnen haben auch schriftliche Zeugnisse hinterlassen. Wieso ist denn die Bibel sowas ganz Einzigartiges? Ausgerechnet in diesem relativ kleinen Volk Israel, das ja auch nie eine überwältigende politische Bedeutung gehabt hat, eigentlich immer nur ein kleines Volk war. Dort, wo es heute noch um seine staatliche Existenz kämpft, da hat Israel immer wieder sich seiner Nachbarn erwehren müssen. Gewaltige Nachbarn, Perser, vorher Babylonier, Ägypter, dann die Diadochenkämpfe nach Alexander dem Großen und so weiter. Also die waren eigentlich immer wieder unter Fremdherrschaft. Dann haben sie sich wieder freigekämpft, ihr eigenes Reich aufgebaut. Und das eigentlich Interessante ist nicht dieses Auf und Ab der Geschichte Israels, sondern wie sich dabei langsam aber sicher das Bild Gottes herausschält. Oder man könnte so sagen, es wird uns eigentlich in der Bibel, schon in der Bibel des Alten Testamentes, die aufregendste Geschichte der Welt erzählt. Da werden Sie vielleicht sagen, na, jetzt übertreiben Sie aber. Ich übertreibe überhaupt nicht. Denn natürlich verlangt das eine gewisse innere Aufmerksamkeit. Und ich meine auch nicht Aufregung im Stil von Kriminalfilmen, obwohl es auch das in der Bibel gibt. Zum Beispiel bei dem Kampf Davids gegen seine Gegner. Da gibt es Stellen in der Bibel, die sind dermaßen spannend, dass also der Durchschnitts-Wildwest-Film nicht mitkommt, wie der David den schlafenden Saul in seinem Zelt überfällt und dann den Speer in den Boden rammt und hätte die Chance, den umzubringen, tut es aber nicht und so weiter. So viel spannende Sachen. Diese Art von Spannung meine ich nicht, aber eine ganz andere. Die Welt ist, solange sie existiert, voller religiösem Glauben. Und das ist in Israel nicht anders gewesen als in allen anderen Völkern auch. Die hatten alle ihre Vorstellungen von Göttern, von Ewigkeit, von den Mächten der Welt und so weiter, haben sich ihre Gedanken gemacht, wozu der Mensch eigentlich lebt und so weiter und so weiter. Aber während das bei den meisten Völkern der Welt, man könnte sagen bei allen, ziemlich wirr und merkwürdig herging, seltsame Vorstellungen von ihren Göttern, die sich gegenseitig bekriegen und bekämpfen und neidisch sind aufeinander und sich gegenseitig ihre Frauen ausspannen und was nicht alles da erzählt wird, da ist in Israel eine Gottesvorstellung herangereift, die turmhoch über allen anderen Gottesvorstellungen steht, die sich je auf der Welt entwickelt haben. Der Glaube an den einen allmächtigen Gott, den Schöpfer der Welt, ein bisschen mehr will ich gleich noch davon erzählen, aber das finde ich es wirklich faszinierend und im Grunde etwas unglaublich Überraschendes. Nämlich, wieso kommt es denn, dass gerade aus diesem relativ kleinen Volk, das also weder politisch noch architektonisch noch sonst irgendwie Superleistungen vergleichbar mit Römern oder Griechen oder Babyloniern hervorgebracht hätte, dass da auf diesem Gebiet die absolute Spitze des Niveaus erreicht worden ist. Nämlich in der Vorstellung und im Nachdenken über Gott. Das finde ich wirklich spannend, wie uns da beschrieben wird, wie in dem Volke Israel die Menschen Gott entdeckt haben. Nach und nach und auch durch manche irrige und überholte Vorstellungen hindurch. Das ist wirklich spannend. Und wenn einer das bedenkt, dann könnte es sein, dass die Bibel für ihn außerordentlich interessant wird.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob sie in diesem Sinne von den Menschen wirklich gelesen wird oder ob manche meinen, wenn ich die Bibel zur Hand nehme, dann tue ich was ganz besonders Frommes, egal was da steht, und dringe gar nicht wirklich ein. Könnten Sie sich das vorstellen, dass das so geht, Martin?
Also ich glaube, um eine Bibel lesen zu können, bedarf es erstmal keine Vorkenntnisse, sondern der Text selber, der lehrt uns und bringt uns Einsichten. Das ist so meine ganz persönliche Vermutung.
Ganz sicher ist das so. Nur, wenn man zum Beispiel die Bibel liest, wie das, was manche tun, wie eine Art Nachschlagelexikon und sagen, was sagt er denn zu dem Thema oder dazu und so weiter, und nimmt dann einzelne Passagen oder Sätze aus dem Gesamtzusammenhang heraus, dann kann das unglaublich verwirrend wirken. Ich will mal ein Beispiel zählen. In den Geschichten des Alten Testamentes, je weiter die Bücher zeitlich zurückliegen, und das sind 6, 7, 8 Jahrhunderte, in denen das entstanden ist, oder noch mehr, so genau kenne ich mich da gar nicht aus. Aber jedenfalls in den ältesten Büchern, da wird der Gott Israels noch so ein bisschen dargestellt wie eine Art Stammesgott. Das heißt, alle Völker haben ihren Gott und wir haben Yahweh. Das ist unser Gott, den wir verehren und der zu uns steht. Das heißt, hier ist zunächst noch eine sehr eingeschränkte Vorstellung von Gott vorhanden und die schimmert manchmal aus den Schilderungen und Begebenheiten, die in der Bibel erzählt werden, so durch, sodass man sagt, ja, was haben die denn da noch für eine Vorstellung gehabt? Jedes Volk hat seinen eigenen Gott. Das wird vielleicht nicht ausdrücklich da gesagt, aber es liegt so ein bisschen im Hintergrund als eine Vorstellung. Eine Vorstellung, die dann aber im Laufe der Geschichte und auch im Laufe der biblischen Bücher mehr und mehr überwunden wird. Dann stellen sie plötzlich fest, ja, das kann es ja eigentlich nicht sein, Gott, der aus dessen Hand die Welt hervorgeht, der mächtig ist. dass da jedes Volk seinen eigenen haben, das kann ja eigentlich nicht sein. Und da wird nach und nach, besonders auch durch die Propheten, in einer ganz bedrängten Zeit Israels entdeckt, ja, Gott, der muss eigentlich doch einer sein, für die ganze Welt, für alle Völker. Und so wird dann nach und nach die Universalität, die Allgemeingültigkeit, die Einzigartigkeit Gottes entdeckt, dass es nur einen Gott geben kann, aus dem die ganze Welt hervorgeht. Ein anderes Beispiel. Es gibt Stellen in der Bibel, wo die Anordnungen Gottes an das Volk Israel beschrieben werden bei der Besetzung des Landes. Da ist Israel also 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, weil Gott ihm ein neues Land, ein gelobtes Land versprochen hatte. Und jetzt geht es darum, dass sie in dieses Land einziehen. Da wird dieses Land ist aber besetzt, da wohnen Leute. Und da wird beschrieben, wie Israel sich dieses Landes bemächtigt. Mit Gewalt, mit Waffengewalt. Und so, dass es von Gott geradezu angeeifert wird, die Menschen, die in diesem Lande wohnen, niederzumachen. Und da sind Stellen in der Bibel, wo ein heutiger Beobachter sagen würde, also was Gott da für die Israeliten angeordnet hat, wie sie mit den Bewohnern von dem eroberten Jericho zum Beispiel umgehen sollen, da kann man doch nur das Grausen kriegen. Da wird ja eine Grausamkeit Gottes deutlich, die ist ja fürchterlich. Da fragt man sich dann manchmal, ist das denn das Gottesbild der Bibel? Nein, das ist es eben nicht. Aber es wird da in der Bibel zunächst eine Vorstellung von Gott noch vorausgesetzt, die erst langsam von ihren Schlacken befreit wird, sodass dann am Ende auch die Größe, die Allmacht und schließlich die Güte, das Verzeihen Gottes herausgehoben wird. Das braucht aber Jahrhunderte, ehe auch Israel, und zwar unter dem Einfluss der Bibel, sich der Bücher, die nun so nach und nach entstehen, und vor allen Dingen der lebendigen Geschichte, die Israel durchmachen muss, wie es sich dann so langsam aus diesen alten Vorstellungen, die damals in allen Völkern herrschten, loslösen kann, um zu einem immer klareren und immer schöneren Gottesbild zu kommen.
Das ist ja eine ganz interessante und spannende Sache, Herr Pastor. Aber mir stellt sich die Frage, wer schreibt denn überhaupt an dem Buch?
Ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei. Und das geht über Jahrhunderte hinweg. Wie sind die entstanden? Wer sind die Verfasser? Also ganz fromme Leute sagen, das ist ganz einfach. Der Verfasser der Bibel ist der ewige Gott. Der hat den Menschen eingegeben, was sie niederschreiben sollten als seine Botschaft. Aber wenn man sich das dann mal genauer anguckt, dann wird man sehr schnell sagen, ja gut, das mag so sein. Das ist sicher unter Gottes Führung und Einfluss niedergeschrieben worden. Vor allem, weil er sich ja gewissermaßen selber darin offenbart. Vielleicht darf ich das noch vorausschicken, ehe ich versuche, auf Ihre Frage ein bisschen zu antworten. Man kann die ganze Geschichte nämlich auch von Gott her sehen. Also, ich habe eben versucht, ein bisschen darzustellen, wie sich in der langen Geschichte Israels immer mehr das Gottesbild verfeinert und wie die Menschen immer deutlicher entdecken, wer Gott ist und wie er ist. Darüber gleich noch etwas mehr. Aber man kann es auch genau umgekehrt sehen, ein bisschen vom Glauben her, nämlich wie Gott sich selber den Menschen gezeigt und offenbart hat, wie er immer mehr von sich selbst kundgetan hat, sodass sie ihn entdecken konnten. Und das muss er natürlich machen in dem Stil, den die Menschen verstehen können. Wenn er den Menschen der damaligen Zeit beispielsweise über die Erschaffung der Welt etwas erzählt hätte von Einsteins Relativitätstheorie oder von Atomen und Elektronen und von Atomkräften, dann hätte kein Mensch auch nur das Geringste davon verstanden. So wird also über die Entstehung der Welt im Schöpfungsbericht der Bibel wie in einem Gedicht erzählt. Das ist eigentlich gar kein Bericht, sondern das ist ein Lied. Das Lied von der Schöpfung, voller Poesie, voller Schönheit. Und so, dass es die Menschen vor vielen Jahrhunderten in ihrem Kerngedanken erfasst haben. Nämlich, die Welt kommt aus Gottes Hand. Er zeigt darin seine Güte. Er sorgt für den Menschen. Er hat das alles getan aus Liebe zu uns allen. Mit einem Male merkt man, da ist zwar eine altmodische und heute vollkommen überholte Vorstellung von der Entstehung der Welt benutzt worden. Aber das, was die Bibel damit sagen wollte, nämlich, dass alles aus Gottes Hand hervorkommt, das ist aktuell wie nie zuvor. Die Güte der Schöpfung, eine positive Einstellung zur Welt, die uns in die Hand gegeben worden ist. Noch heute kann man zum Beispiel aus dem Schöpfungsbericht der Bibel, das ist der allererste Anfang der Bibel des Alten Testamentes, kann man ganz wichtige Hinweise schöpfen für den Umgang mit der Welt, für den Umweltschutz, für die Sorge um die Natur und ihre Ressourcen und so weiter. Das heißt, dann ist dann plötzlich eine Sache, die von ihrer damaligen Darstellungsform her vollkommen überholt ist, die ist plötzlich für uns wieder überaus aktuell, wenn man auf den Kern der Sache kommt, der eigentlich damit ausgesagt werden konnte. Und diese Grundregel, die gilt auch für Texte in der Bibel, die uns vielleicht auf den ersten Blick abstoßen könnten, wie zum Beispiel dieser angebliche Befehl Gottes, grausam mit den Leuten von Jericho umzugehen und sie alle umzubringen. Oder auch manche Vorstellungen, die vom Menschen noch so durch die Bibel durchschimmern. Da gibt es Stellen, in den Psalmen zum Beispiel, wo der Glaube an das Weiterleben nach dem Tode noch ganz dürftig ist. Eine Psalmstelle, wo es heißt, ja, die Menschen, die ins Grab gesunken sind, die können dich doch nicht mehr preisen. Aber wir hier auf der Welt, wir können dich preisen. Da steckt ein richtiger Gedanke drin. Aber die Vorstellung, dass der Mensch, wenn er diese Welt verlassen muss im Tode, nicht mehr Gott preisen könnte, die ist im Christentum natürlich völlig überholt. Da muss man diese Bibelstelle, die so viele Jahrhunderte vor Christus niedergeschrieben worden ist, die muss man in ihrer damaligen Zielrichtung lesen. Nämlich, dass der Mensch hier und heute Gott preisen soll, auch wenn noch eine unklare Vorstellung mitschwingt, was denn einmal nach seinem Tode daraus werden könnte. Mit anderen Worten, Herr Martin, wenn Sie mich nach den Verfassern fragen, das sind jedenfalls keine Professoren gewesen, die irgendwelche Lehrbücher verfassen wollten, sondern das sind die unterschiedlichsten Anlässe, aus denen heraus einer drangegangen ist oder eine Gruppe drangegangen ist, um die Texte zu verfassen. Das kann zum Beispiel sein, aus dem großen Erlebnis des Volkes Israel heraus, den Durchzug durch das Rote Meer zu schildern, die Gefangenschaft in Ägypten und diese geschichtlichen Dinge darzustellen, mal in Form einer Chronik, mal fast in Form einer Heldensage, mal in Form einer begeisterten Schilderung von Königsherrlichkeit und so weiter. Je nachdem, wie der Betreffende sich angerührt hat, ich bestreite damit nicht die Verfasserschaft Gottes, aber der nutzt den Menschen, um auf menschliche Weise und auf damals verständliche Weise die eigentliche Botschaft des Heiles nach und nach rüberzubringen. Und zwar in ganz kleinen Dosen, in ganz kleinen Portionen, so dass der Mensch es auch fassen konnte. Nicht gleich die ganze Herrlichkeit des Glaubens, die uns schließlich am Ende durch Christus und die Apostel übermittelt worden ist, sondern das Wenige, aber das im konsequenten Aufbau und in einem ganz langen und wunderbaren Klärungsprozess. Übrigens ein Klärungsprozess, der auch durch Leid gelaufen ist. Da sind dann die Propheten aufgetreten, wieder andere Verfasser, um ihre Frage zu beantworten. Also Leute, die sich von Gott gerufen fühlten, das Volk in der Verbannung zu trösten. Israel war im 6. Jahrhundert vor Christus überfallen worden von den Babyloniern und das ganze Volk in die Gefangenschaft nach Euphrat und Tigris weggeschleppt worden. Und in dieser fürchterlichen Situation, wo sie ihr Land, ihr Heiligtum, ihre Freiheit, ihr Volksein überhaupt, ihr Königtum, alles verloren hatten, da treten dann plötzlich Propheten auf, um ihnen zu verkünden, es wird das Heil Gottes neu kommen. Und das wird dann so großartig, dass der unmittelbare Anlass, nämlich die Bedrängnis des Volkes Israel, von den Propheten in ihrer Vision überschritten wird und sie dann nicht nur von der Befreiung Israels, sondern von der Befreiung der ganzen Welt reden. Nicht nur von Gottes verzeihender Güte für sein Volk, das abtrünnig geworden war und Strafe erlitten hat, sondern von dem Heil Gottes, das in die ganze Welt kommen soll, das Licht, das die Welt erleuchtet. Mit Mal wird das Ganze universal. Das kann man zum Beispiel bei dem Propheten Jesaja lesen. Manchmal sind das Texte von einer unglaublichen poetischen Schönheit. Ich habe manchmal schon gesagt, für so zwei Seiten Jesaja, da möchte ich den ganzen Goethe im Schrank stehen lassen. Also Verfasser unterschiedlichster Art. Manchmal sind es Gedichte, manchmal sind es Chronikberichte, manchmal sind es Erzählungen, zum Beispiel wunderschöne Erzählungen, so ganz im orientalischen Stil, so wie man es fast von Tausend und eine Nacht kennt, die Reise des Tobias, die Tobit-Geschichte, wunderschöne Sachen. Und immer geht es darum, es soll in den Erlebnissen, die geschildert werden, auch in dem Leid, das die Menschen durchmachen müssen, der Trost Gottes, seine Güte erfahren werden. Und dann schält sich immer deutlicher heraus, wer Gott eigentlich ist.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die Bibel. Wir befassen uns damit und überlegen, was überhaupt eine Bibel ist. Aus Hasum Adlum ist uns Herr Pastor Henze zugeschaltet. Herr Pastor, Sie haben es schon am Anfang erwähnt in Ihren Ausführungen, eine Bibel ist auch Poesie. Da ist sehr viel beschrieben, es werden Emotionen erweckt, aber das heißt doch auch, ich darf die Bibel nicht nur mit meinem sachlichen literarischen Auge lesen, sondern muss sie auch mit meinem Herzen irgendwo verstehen können.
Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist beides sicherlich notwendig. Und ich komme noch mal zurück, Herr Martin, auf Ihre Worte. Man könne doch einfach in der Bibel mal so loslesen und dann würde sie einen schon entsprechend erreichen. Da habe ich ein wenig Zweifel. Wenn man irgendein anderes Buch aus so unendlich lang zurückliegenden Zeiten hernimmt, dann sage ich Ihnen, versteht man ohne Hilfestellung nicht ein Wort. Dann ist das eine vollkommen fremde Welt. Und um die Bibel richtig zu verstehen, muss man tatsächlich ein wenig in diese Entstehungsgeschichte und die Hintergründe eingedrungen sein und zumindest sich das erklären lassen. Ich will es noch an einem Beispiel mal festmachen, was mich dabei bewegt. So leicht passiert es, dass Menschen an einzelnen Stellen der Bibel hängen bleiben und sagen, ja, da wird aber etwas gesagt, da komme ich nicht mit. Ganz selbstverständlich ist das so, denn die Worte in der Bibel sind in einer ganz anderen Zeit und für eine ganz anders denkende Menschheit ausgesprochen worden. Für Menschen, die ein total anderes Empfinden hatten. Und wenn man nicht das Ganze, was ich eben versucht habe, ein bisschen darzustellen, wenn man das nicht im Auge behält, nämlich wie sich über die Jahrhunderte hinweg in der Geschichte Israels im Alten Testament das Gottesbild immer klarer herausgeschält hat, wenn man dies als Gesamtbild nicht im Auge behält und bleibt an Einzelheiten hängen, dann kann es einem leicht passieren, dass man mit den Schwierigkeiten nicht zurande kommt, am Ende die Bibel zuklappt und sagt, entweder ich verstehe es nicht oder ich melde sogar Protest an, denn da werden ja Dinge beschrieben, die ich überhaupt nicht billigen kann. Erst wenn man den Gesamtzusammenhang ins Auge fasst, dann entdeckt man diesen großartigen Prozess, den ich versucht habe, ein wenig anzudeuten. Und ich wiederhole meine Behauptung, das ist im Grunde die aufregendste Geschichte der Menschheit. Denn da ist Gott entdeckt worden, er, aus dessen Hand alles kommt und der unser Partner ist. Und zwar nicht als eine namenlose Macht, die irgendwo weit entfernt thront, sondern als einer, der den einzelnen Menschen anspricht. Da wird der Abraham gerufen, da wird der Mose aus dem Nil gerettet, da wird der Samuel gerufen im Tempel, von Gott direkt angesprochen, da wird David gerufen oder die großen Frauen Ruth, Esther oder die Propheten Jesaja oder Jeremia, der sich noch wehrt gegen den Ruf Gottes. Jedes Mal ist es der Gedanke, Gott spricht einen einzelnen Menschen direkt an. Es entsteht eine Beziehung zu Gott und das tut er nicht nur für diesen Einzelnen, sondern eigentlich immer, damit der Betreffende dann auch tätig wird für sein Volk, die Botschaft Gottes weitergibt oder beispielhaft handelt in seinem Volke. Das heißt also, hier wird uns das Wesen Gottes deutlich gemacht. Er tritt lebendig uns gegenüber. Es wird nicht alles mögliche Kluge über Gott geredet, sondern er selber greift ein. Er spricht, er handelt, er liebt, er straft, er vergibt. Und dabei wird im Laufe von Jahrhunderten immer deutlicher, wer er ist. Eben nicht eine ferne, unnahbare Macht, sondern unser Vater, unser Hirt, unser König, unser Geliebter. Das alles biblische Ausdrücke, aus denen das Wesen Gottes deutlicher wird.
Herr Pastor Hense, jetzt kommt mir aber da eine Idee. Und zwar, ich habe hier eine Bibel vor mir liegen, die heißt Einheitsübersetzung und ist in Deutsch geschrieben. Aber sicherlich ist doch die Bibel in einer ganz anderen Sprache geschrieben worden früher, oder?
Ich möchte nicht wissen, in wie viele Sprachen da eingeflossen sind. Und Hebräisch, Aramäisch, ursprüngliche Texte, die wieder übersetzt worden sind, dann auch schon vor Christus die Septuaginta, die Übersetzung des Alten Testamentes in die griechische Sprache. Und seither ist die Bibel immer wieder übersetzt worden. Es gibt kein Buch in der Welt, das so oft übersetzt worden ist und in so viele Sprachen der Welt übersetzt worden ist, wie die Bibel. Wobei man dann bitte auch einmal bedenken muss, dass Übersetzen ja sehr oft heißt, auch einen Text in einen anderen Kulturkreis zu bringen. Zum Beispiel, um mal gleich ein ganz krasses Beispiel anzuwenden, wenn man die Bibel für die Eskimos übersetzt, was gemacht worden ist, dann muss man doch erstmal zur Kenntnis nehmen, dass die noch nie ein Schaf gesehen haben. Und also, wenn man da sagen will, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, die Worte des Johannes des Täufers, würde da kein Mensch kapieren. Wie übersetzt man sowas? Das sind also unglaubliche Schwierigkeiten und da hat die Kirche enorm geleistet, besonders die Mönche, die über die Jahrhunderte hinweg immer diese Aufgabe gewählt haben. Ihnen ging es aber immer darum, dass durch die lebendige Begegnung mit dem Worte Gottes in der Bibel die Menschen selber zu Gott hinfinden. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten wir wirklich als Hauptsache bei dieser ganzen Geschichte betrachten. Mit der Bibel sich zu beschäftigen, aus rein wissenschaftlichen Gründen, das mögen die tun, die dafür studieren und so weiter. Das ist gut und muss notwendig gemacht werden. Aber uns interessiert doch, ob wir eine Beziehung zu Gott aufbauen können, ob wir durch die Bibel direkt angesprochen werden in den Einsamkeiten und Problemen unseres eigenen Lebens, ob wir daraus schöpfen können für uns selber. Und da kann man nur sagen, es ist tatsächlich das Wort Gottes, das uns unmittelbar berührt. Nur, wir müssen aufpassen, dass wir die Bibel nicht in einer oberflächlichen Weise lesen, ohne den Hauptgedanken zu bedenken. Und das ist die Pflicht der Kirche, darauf zu achten, dass die Dinge in ihrem Zusammenhang bleiben und auf ihre Grundaussage immer wieder zurückgeführt werden, damit das, was wirklich drinsteht an Hauptgedanken, den Menschen auch nahegebracht werden kann.
Sie haben gesagt, die Bibel ist sehr oft übersetzt worden aus anderen Sprachen, in anderen Kulturkreisen hinein. Aber das ist doch was ganz Menschliches, da können doch auch Fehler passieren.
Natürlich kann das passieren, das ist auch passiert. Oder ungenaue Übersetzungen. Aber auch das möchte ich eigentlich mit diesem Grundgedanken beantworten. Wenn man da nicht die einzelnen Fehler, die vielleicht da oder dort sind, als Hauptsache betrachtet und dann sozusagen wie ein Lehrer, der eine Klassenarbeit nachsieht, mit der Bibel umgeht, sondern wenn man versucht, was will sie mir denn nahebringen, was kann ich daraus schöpfen, dann wird man auch durch Fehler hindurch, sogar durch Fehlinterpretationen hindurch am Ende einen großen Gewinn haben. Wichtig ist, wie wir ja eben schon angetippt haben, dass das nicht ohne den Zusammenhang mit der Verkündigung der Kirche geschieht. Das ist nachher für das Neue Testament, von dem wir ja auch noch mal in einer Sendung sprechen wollen, ganz besonders wichtig. Jetzt haben wir ja mehr die Bücher des Alten Testamentes vor uns gehabt. Das sind zusammengezählt 52 Bücher. Erst die 5 Bücher Moses, dann die 21 Bücher, die aus der Geschichte Israels erzählen, Chroniken und Schilderungen, Bücher der Könige und so weiter. Dann sind es Bücher, die mehr Lehrweisheiten, manchmal auch Spruchweisheiten oder Gedichte bringen, Gebete. Das sind die 7 Bücher, besonders die Psalmen gehören dazu. Und dann die prophetischen Bücher, das sind 19 von ganz unterschiedlicher Länge, der gewaltige Jesaja und manche, die nur kurze Texte sind. Und viele so, dass sie ohne eine Anleitung und ohne den Zusammenhang, aus dem sie kommen, nicht richtig verstanden werden können. Darum ist es immer notwendig, die Bibel nicht einfach nur aufzuschlagen und loszulesen, sondern sich auch um Zusammenhänge zu bemühen. Dabei ist sicher eine große Hilfe, was die Kirche in ihrer Liturgie tut, nämlich, dass sie uns bei der Feier der Heiligen Messe immer Lesungen und Evangelien vortragen lässt, die aus der Bibel geschöpft sind, sodass dann der Priester auch die Möglichkeit hat, die Zusammenhänge zu erklären und wir im Laufe der Zeit die wichtigsten Texte kennenlernen.
Das heißt also, die Bibel nicht ganz einfach wild drauf loslesen, sondern man muss einen Zusammenhang sehen und ja, Zusammenhänge auch erfassen können. Und das geht nur mit Hilfe, Sie haben es gesagt, durch die Eucharistie, durch den Priester, weil in der Eucharistiefeier die Lesungen gelesen werden und die Lesungen stammen aus der Bibel. Ist das richtig so?
Ja, sicherlich. Wobei man dann vielleicht auch nochmal sagen kann, wer entscheidet denn überhaupt darüber, welche Bücher zu der Bibel gehören und welche nicht? Denn das ist ja nicht einfach jedem überlassen, was er nun gerade schön findet. Was das Alte Testament betrifft, das hat sich im Wesentlichen im Land und Volk Israel herausgebildet bis zur Zeit Jesu. Und dann ist ja durch Christus, der in Israel aufgetreten war, als die Zeit reif war dafür, das ganz Neue gekommen. Und wieder ging es darum, dass auch das niedergeschrieben wurde, was da innerlich erlebt worden ist und was die Menschen erfahren und geglaubt haben und was verkündet wurde. Und wieder muss es ja darum gehen, wer entscheidet denn darüber, welche Schriften nun zur Heiligen Schrift gehören und welche nicht. Das ist ohne die Kirche, in deren Hand ja die Verkündigung des Glaubens liegt, schon von den Aposteln her, gar nicht zu machen. Also Bibel und Kirche gehören untrennbar zusammen. Sonst hat man weder eine Sicherheit dafür, welche Bücher eigentlich dazugehören, noch hat man eine Sicherheit, was die Auslegung des Glaubens, das Schöpfen aus der Bibel betrifft. Und da gibt es manchmal auch abschreckende Beispiele von Sekten, die in der Bibel einfach rumblättern und alle möglichen seltsamen Dinge bis zur Erfindung der Dampfmaschine aus der Bibel als Prophetie uns vortragen.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Sendung Kurs Null. Heute geht es um die Bibel. Was ist eine Bibel? Diese Frage stellen wir uns und versuchen sie auch zu beantworten mit Hilfe von Herrn Pastor Henze aus Rasum Atlum. Herr Pastor, Sie haben es gesagt, eine Bibel ist eine Sammlung von vielen Büchern aus unterschiedlichen Sprachen, die auch immer wieder übersetzt worden sind und so weiter. Aber warum eigentlich diese ganze große Mühe?
Weil es dabei um das entscheidende Thema geht, dem sich jeder Mensch irgendwann einmal aussetzen sollte und wo wir oft manchmal durch unser eigenes Leben, durch das, was wir erleben und mitmachen müssen, direkt hingeführt werden, nämlich unser Verhältnis zu Gott. Überhaupt zu erfahren, wie ist er, wie geht er mit uns um und die Güte, die Menschenfreundlichkeit, aber auch die Allmacht, die richterliche Autorität Gottes, das alles zu erkennen und zu verstehen und mit ihm in ein persönliches Verhältnis zu kommen, dazu kann die Bibel helfen. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Wert gelegt mit meinen Worten, die ich vorhin gesagt habe, auf die Einführung, die gewissermaßen wissenschaftliche, historische Einführung. Man kann sicher viele Texte einfach einmal so hernehmen und lesen und sie sprechen uns auch über die vielen Jahrhunderte hinweg unmittelbar an. Nur wenn es schwierig wird, sollte man sich nicht auf seine Fantasie verlassen, sondern dann sollte man einmal fragen oder versuchen, Klarheit zu bekommen. Ich möchte mal ein paar Tipps geben, wie man das machen kann, dass man nicht dieses uferlos große und schwere und umfangreiche Buch nachher mutlos aus der Hand legt. Man kann zum Beispiel Folgendes machen. In unseren Kirchenzeitungen wird ganz regelmäßig das Sonntagsevangelium, das am bevorstehenden Sonntag drankommt, erklärt. Manchmal auch noch die Lesungstexte, da kann man manchmal sehr schön erfahren, wie denn diese betreffenden Texte zu verstehen sind und was sie uns unmittelbar zu sagen haben, auch wenn es alttestamentliche Texte sind. Oder man findet sich zu einem Bibelkreis zusammen und da möchte ich den Vorschlag machen, nicht nur auf gewissermaßen rein subjektive Empfindungen loszusteuern, wie das manchmal bei dem sogenannten Bibelteilen gemacht wird, sondern nach Möglichkeit erstmal zu erfassen, was der Text denn eigentlich sagt. Und dann wird er meistens für uns auch recht aussagekräftig. In einem solchen Kreis, wo vielleicht auch jemand dabei ist, der sich ein bisschen fachkundig gemacht hat, da kann das dann sehr gewinnbringend sein, miteinander die Bibel zu lesen. Im Neuen Testament, würde ich sagen, kann einer auch auf eigene Faust einfach loslesen. Und wenn er auf Dinge stößt, die zu schwierig sind, dann gibt es bestimmt immer einen Kundigen, einen Seelsorger, einen Priester, einen Religionslehrer oder sonst einen kundigen Menschen in der Nachbarschaft, der einem dabei weiterhelfen kann. Es hat keinen Sinn, resigniert die Bibel aus der Hand zu legen, um dann zu sagen, das kapiere ich ja sowieso nicht und das ist für mich alles so fremd. Es ist überhaupt nicht fremd und ist schon gar nicht weltfremd, sondern die Bibel greift mitten hinein ins Leben, auch heute noch, wenn wir sie richtig lesen. Also, das Alte Testament ist darum nicht einfach erledigt. Man könnte ja sagen, na gut, also was da vor Jesus geoffenbart wurde, das ist ja alles nur Hinführung auf ihn, den Sohn Gottes. Das stimmt auch. Das Land Israel, das Volk Israel, ist durch seine Geschichte über Jahrhunderte hinweg auf die Ankunft des Erlösers vorbereitet worden. Da musste der Boden erst bereitet werden, damit Christus, der Sohn Gottes, ihn vorfand, wo er seine Saat des Gotteswortes hineinstreuen konnte. Das Volk Israel hat durch das alles, was in der Bibel geschildert wird, als einziges Volk in der ganzen Welt den klaren Gottglauben gehabt, an einen allmächtigen Gott zu glauben, der die Welt geschaffen hat, der nicht irgendwie in einem merkwürdigen Eins mit der Welt ein und dasselbe wäre oder der so ein Götze wäre oder was es alles für Vorstellungen gibt. Im Land und Volk Israel war klar, er ist der Allmächtige, der Gütige, der erbarmende Gott. Er wird uns eines Tages den Erlöser senden, auch das war lebendig in Israel. Und alles dieses im alten Bunde nochmal nachzulesen, die vielen Gebete, die vielen Gemütsbewegungen, die Trauer, die Sorge, die Not, die Angst, alles, was sich da ausgedrückt hat, das können wir alles heute noch nachempfinden. Deshalb lohnt es auch immer noch, Passagen des Alten Testamentes zu lesen, obwohl es natürlich durch die Ankunft Christi jetzt mehr oder weniger zur Geschichte geworden ist. Das lebt weiter, das behält seinen großen Wert auch für einen jeden Einzelnen von uns, weil es so direkt aus dem Leben kommt und weil da nicht irgendwelche seltsamen, längst überholten Dinge geschildert werden, sondern weil uns durch Überholtes hindurch auch Unvergängliches zuteil wird durch die Texte der Heiligen Schrift. So werden wir dann nahezu von alleine auch auf das Neue Testament hingewiesen und darum müssten wir uns ein andermal noch kümmern, Herr Martin. Ich denke, dass unsere Zuhörer sicherlich interessiert sein werden, was denn nun das Neue Testament an Neuem, an ganz Besonderem gebracht hat. Das sind die Bücher, die erst nach Christus verfasst worden sind, die von ihm erzählen, die über ihn erzählen und die uns die Entstehung der Kirche schildern aus ihren Uranfängen heraus. Das ist nochmal hochinteressant. Und dann wird es nicht unwichtig sein, dabei im Hinterkopf zu behalten, dass dem allen das Alte Testament vorausgegangen ist, in dem dieses alles vorbereitet wurde, was uns dann durch Christus geschenkt worden ist. So bleibt die Bibel also ein Ganzes. Die vielen Schriften des Alten Testamentes und dann noch einmal die Schriften des Neuen Testamentes, da sind nochmal 27 Bücher, die alle zusammen bilden diesen einen großen Band, das ist die Bibel. Alles zusammen mit dem einen Generalthema, Gott spricht zu uns. Er spricht uns unmittelbar an, er erzählt von sich selber, wir können ihn erkennen durch die Bibel, wir können ihm nahe kommen durch die Bibel und wir erfahren dann durch Christus unsere eigene Erlösung. Ja, wir verwandeln uns sogar selber als Leser der Bibel. Das Wort Gottes baut uns auf, uns als Einzelne und erst recht uns als Gemeinde oder als Kirche. Ohne die Bibel gäbe es keine Kirche. Freilich gäbe es ohne die Kirche auch keine Bibel. Den Zusammenhang müssten wir uns ganz gewiss dann auch noch mal ganz deutlich klar machen, denn die Bibel gehört natürlich mit zur Lehrverkündigung der Kirche. Darüber ließe sich vieles anderes noch sagen. Es ist keineswegs eine Verfälschung, wenn die Kirche sich anschickt, die Bibel für die Menschen zu erläutern. Da tut sie nicht mehr als ihre Pflicht, damit sie die Menschen hinführt zu den wirklichen Quellen der Wahrheit und ihnen Anleitung gibt, wie man aus dieser wunderbaren Quelle der Heiligen Schrift schöpfen kann, damit man nicht verkehrt handelt und auf Irrwege geführt wird, sondern wirklich genährt wird von diesem klaren Wasser der göttlichen Offenbarung.
Das heißt also auch, eine Bibel ist für uns Christen überlebenswichtig.
Das möchte ich sagen, ja.
Herr Pastor Henze, wie ist das? Angenommen, ich hätte jetzt Interesse und möchte in der Bibel lesen. Wo soll ich da hinstürmen und mir so eine Bibel kaufen? Wie mache ich das am besten?
Ich würde jemanden, der erst anfangen will damit, zunächst empfehlen, sich einmal ein Neues Testament anzuschaffen. Es gibt natürlich auch die Einheitsübersetzung von Alten und Neuen Testament in einem Buch. Dann hat man schon etwas sehr Schwergewichtiges in der Hand und wird merken, dass unzählige Seiten da drin sind, die man nie in seinem Leben lesen wird, weil es einfach zu viel ist. Aber dann darin zu blättern, mit Freunden drüber zu sprechen und vielleicht auch Menschen zu suchen, die das ein oder andere mit uns besprechen können. Bibelkreise sind etwas ganz Wunderbares, weil sie nämlich zu einem lebendigen Gespräch führen, wo man dann plötzlich Dinge da entdeckt, die man selber vielleicht nicht gefunden hätte, die aber im Gespräch mit dem anderen plötzlich zutage treten, weil zwei Menschen immer mehr sehen als nur einer und eine ganze Runde vielleicht noch mehr Wichtiges und Schönes entdeckt.
Also nicht nur selber lesen, sondern auch darüber sprechen, mit Bekannten, mit Freunden, vielleicht sogar mit dem Geistlichen, mit dem Pfarrer. Und ich möchte hinzufügen, die Eucharistie besuchen.
Ja, wo die Verkündigung ja eine ganz große Rolle spielt. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist der erste Teil der Heiligen Messe, wo die Lesungen vorgetragen werden, der sogenannte Wortgottesdienst, enorm aufgewertet worden. Es ist auch die Zahl der biblischen Lesungen gewaltig vermehrt worden. Wir haben heute viel mehr Lektionare gegenüber dem früher nur einen einzigen und mehrere Lesejahre, die sich miteinander abwechseln, sodass eine ganz große Fülle von biblischen Texten jedem dargeboten wird, der einigermaßen regelmäßig in die Kirche kommt. Und nicht selten, dass auch der Priester sich anschickt, das zu erklären oder, wie ich eben schon angedeutet habe, man das zum Beispiel in der Bistumszeitung lesen kann oder in anderen erklärenden Zeitschriften oder Bibelerläuterungen. Ein bisschen sollte man darauf achten, wo die herkommen. Also bei der Bibel, es ist mit der Bibel auch schon viel Unfug getrieben worden und darum sollte man schon darauf achten, wenn man solch einen erläuternden Text lesen möchte, dass man dazu etwas nimmt, was auch die Approbation der Kirche hat. Nicht irgendwas zusammengeschrieben worden ist.
Gut, danke schön, Herr Pastor. Die Zeit geht dem Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns auch so viel erklärt haben. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 96 75 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen. Dann geht's weiter mit der 8323 96 75 120. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie mal vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Nochmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Dort können Sie sich auch die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Herr Pastor Henze, darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne tue ich das. Vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit dem, was wir heute miteinander bedacht haben. Ich hoffe ja, dass auch die Zuhörer im Laufe der Zeit sich immer mal wieder selber melden werden mit Fragen, die sie zur Bibel haben, sodass ein Gespräch entsteht, nicht nur zwischen uns, sondern erst recht zwischen jedem Hörer und dem gütigen Gott selber, der sich durch die Bibel offenbart. Der möge euch nun alle segnen, die ihr zugehört habt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.